Ja, guten Tag, meine, weiß nicht, Damen und Herren, sage ich mal Damen und Herren, so schnell überschaue ich das nicht. Also meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen heute einen Vortrag halten über die I-860-Architektur und ihre Anwendung. Mein Name ist Helmut Jakob und ich habe in den vergangenen Jahren schon einige Vorträge gehalten, einmal über die TTL-Rechner Computer 74, dann über den CT86 und vorher ja über den Votrax Sprachsynthesizer. Und dieses Mal habe ich wieder in meinem Bastelkeller gegraben und auch noch einen anderen Exoten gefunden. Und der Exot ist der Intel-Prozessor i860. Wenn man unter Google den Suchbegriff i860 eingibt, dann kriegt man jede Menge Hits, die sich auf den Xeon-Chipsatz von Intel beziehen. Also etwas ganz Neues. Und nur ganz wenige Einträge weisen auf diesen exotischen Mikroprozessor hin, der vor 25 Jahren angekündigt wurde, der Intel 80860, wie er ausgeschrieben heißt, aber normalerweise wird der abgekürzt als I860, also Intel 860. Obwohl er schon so lange zurückliegt, lohnt es sich, einen Blick auf die Architektur zu werfen und sich mit diesen faszinierenden Möglichkeiten dieses Chips auseinanderzusetzen und vielleicht sogar, wie ich das gemacht habe, mal die Herausforderung der Programmierung anzunehmen. Denn das ist eine wirkliche Herausforderung. Hier zunächst mal einen Überblick über den Inhalt meines Vortrags. Ich werde zunächst mal eingehen auf die damalige Diskussion, die so in den Anfang der 90er Jahre da war. CISC oder RISC. RISC war damals die neue Mode, sagen wir mal Mode. Und darauf werde ich etwas abheben und dann auf die Möglichkeiten der Parallelverarbeitung, die sich ergeben in der RISC-Umgebung. Das heißt also, in welcher Umgebung ist der I860 jetzt überhaupt entstanden, aus welchen Überlegungen heraus. Dann werde ich über die Historie des 860 mal kurz was sagen und hauptsächlich über seine Architektur. Das heißt, über die Subsysteme, aus der der Prozessor besteht. Da gibt es also eine Einheit, die sich mit der Festkommarechnung und mit dem Laden und Speichern beschäftigt. Eine spezielle Einheit, die Gleitkommarechnung macht, eine Einheit, die Grafikbefehle abarbeitet. Und dann werde ich etwas sagen über die Karte, die ich hier in der Ausstellung Ihnen vorstelle. Das ist die Microwave Number Smasher Karte, also eine Karte, auf der dieser Mikroprozessor verbaut ist. Und etwas sagen über ihren Aufbau, über die Software, die es gibt. Ja, und zum Schluss über die Quellen, aus denen ich meine Weisheit habe. Die Entwicklung der ersten Mikroprozessoren, die hatte eigentlich das Ziel, sehr komplexe Logikschaltungen zu ersetzen und diese Logikschaltungen, die auch sehr unflexibel waren, eben möglichst flexibel zu gestalten, und das war oft die Aufgabe der ersten Mikroprozessoren 4004, 8008. Was dann kam, das waren Mikroprozessoren der Familie x86 oder 68000. Das waren von ihrer Philosophie an die Großrechner angelehnte Prozessoren. Das heißt also, die hatten sehr umfangreiche Befehlssätze und man hat versucht, jede Anforderung der Programmierer nun zu erfüllen. Das führte natürlich dazu, dass man die Chipfläche, die man brauchte, um diese komplizierten Logiksteuerwerke aufzubauen, sehr groß war, und dann blieb für das andere, für Register und für Cache-Speicher, nicht allzu viel übrig. Der Fortschritt, der bei der x86 oder CT68 oder 68000 Architektur da war, das war hauptsächlich durch die Fortschritte in der Lithium-Technologie begründet. Das heißt, höhere Taktfrequenzen hauptsächlich. Außerdem war natürlich immer die Idee da, alles muss kompatibel sein, bis zum Z80 zurück, muss alles noch so laufen, wie es mal war. Das hat natürlich den Fortschritt gebremst. Im Jahr 1986 kamen dann Prozessoren der RISC-Architektur auf. Das waren R2000 von MIPS und die SPARC von Sun-Architektur. Das war diese neue Idee RISC. Warum mache ich nun diese Betrachtung der Historie? Weil eben auch Intel zu dieser Zeit auf diesen Zug RISC aufgesprungen ist und nachdem mehrere Projekte gescheitert waren und unter der strengsten Geheimhaltung überhaupt durch wechselnde Codenamen und so weiter, hat man dann den I-860 entwickelt und im September 1988 fertiggestellt. Das Ziel der Abkehrung von der ursprünglichen Architektur war eigentlich, die Leistung der Prozessoren zu verbessern. Dann ging es erstmal darum, jetzt überhaupt zu messen, was ist die Leistung von einem Prozessor. Man kann sich die Sache einfach machen und kann sagen, man rechnet einfach die Anzahl von Befehlen pro Taktzyklus aus. Aber das ist eine sehr, was man als Milchmädchenrechnung bezeichnet, denn man lässt dabei völlig außer Acht, welche Fähigkeiten die einzelnen Befehle haben. Und besser ist es eben, die Zeit zu messen, die ein Prozessor braucht, um eine bestimmte Task zu erledigen. Die hängt von drei Faktoren ab. Einmal von der Anzahl der Zyklen, die pro Befehl ausgeführt werden, von der Zyklusdauer und von der Anzahl von Befehlen, die für die Task benutzt werden. Man kann jetzt, wenn man da genau hinguckt, natürlich sehen, dass es nicht möglich ist, alle diese drei Faktoren unabhängig voneinander zu minimieren. Denn wenn man jetzt mächtige Befehle nutzt, dann wird die Zahl der Befehle pro Takt, der Befehle pro Task klein sein. Also dieser Faktor wird klein sein, aber die Anzahl der Zyklen pro Befehl, die wird nach oben gehen, sodass man also da auf jeden Fall einen Kompromiss eingehen muss. Man muss also die Verkopplung dieser drei Parameter betrachten und die kriegt man über statistische Informationen, wie viele Befehle jetzt welcher Art von einem Compiler zum Beispiel benutzt werden. Bei RISC-Prozessoren liegt das Hauptaugenmerk auf der Verringerung der Anzahl der Zyklen pro Befehl, also auf dem ersten Faktor hier, die Anzahl der Zyklen pro Befehl, möglichst klein. Und das erreicht man dadurch, dass man einfache Befehle benutzt und indem man Parallelisierung benutzt im Prozessor selbst. Das heißt also, wenn man mehrere Sachen parallel ablaufen lässt, hat man eben auch die Anzahl der Zyklen pro Befehl verkleinert. Und diesen Weg hat man eben beim I-860 auch beschritten. Es wurde eine Load-and-Store-Architektur angewandt und die hat einen großen Registersatz verwendet und damit auf komplizierte Speicherbefehle verzichtet. Das heißt also, es musste zunächst mal jedes Datum durch einen Load-Befehl vom Speicher in das Register geladen werden. In dem Register wurde dann die Rechnung ausgeführt und dann wurde es zurückgespeichert. Damit war die Zahl der Befehle, die man hatte, kleiner und man konnte dieses Speicherwerk, was sehr großen Platz auf dem Chip benutzt hatte, verwenden, um jetzt mehr Register zu bauen und damit weniger auf Speicher zuzugreifen. Das Ganze führt dann zu der Forderung, die hier in den Befehlsformaten für RISC-Prozessoren zusammengeschrieben ist. Die Befehle haben alle die gleiche Länge, 32 Bit ist das beim I-860. Und das hat eben den Vorteil, dass man jetzt, wenn man einen Befehl geladen hat, nicht erst, wie es bei dem X86-Architektur notwendig ist, zu gucken, ist der Befehl jetzt vollständig im Speicher oder ist er vielleicht 2 oder 3 Bytes lang? Das muss man hier nicht. Man greift einmal zu, hat den ganzen Befehl im Speicher und kann den dann analysieren. Der Aufbau der Befehle ist grundsätzlich gleich. Alle Befehle haben diesen Aufbau. Auch die Lade- und Speicherbefehle sind so im Prinzip zumindest gleich. Da gibt es immer einen Operationscode vorneweg. Es gibt eine Source 2, das ist so eine Basisadresse. Dann gibt es die Adresse, wohin gespeichert werden soll. Dann gibt es ein Offset noch im letzten Teil des Befehls. Und das ist es dann auch. Die Ausführungsphase jedes Befehls ist genau einen Taktzyklus lang. Gut, das muss man ein bisschen relativieren. Also zumindest für die Integer-Befehle ist das genau einen Taktzyklus lang. Und darauf werden wir nachher noch genauer eingehen, ist es leicht möglich, diese Befehle in einer Pipeline zu bearbeiten. Das heißt also, in ihrer Ausführung noch zu zerhacken und dann gegeneinander zu verschieben und damit eine Geschwindigkeitserhöhung zu erzielen. Ja. Wichtig ist noch das Letzte, dass dieses Maschinenbefehlformat die Grundlage für das Pipelining ist, denn wenn man jetzt verschiedene lange Befehle hat, kann man keine Pipelines bilden.
Jetzt komme ich auf
das Pipe Mining allgemein zu sprechen. Das ist also erst nur mal so ein Vorspann, bevor wir dann auf die I-68 eingehen. Das ist also die ganz effizienteste Methode, um die Zyklen pro Befehl, also eines dieser Faktoren, um die Durchlaufzeit in einer Task zu minimieren und zu verringern. Das Ganze funktioniert so, dass man, wenn man jetzt eine sequentielle Ausführung von Befehlen hat, dass man dann diese Phasen des Befehls, also die Holen-Phase, die Dekodieren-Phase, Ausführungsphase, Schreiben-Phase, alles einfach so hintereinander setzt. Und das ist nicht optimal. Man kann das leicht an einem Beispiel sehen, wenn man jetzt zum Beispiel in der Automobilindustrie ein Montageband betrachtet, wo jetzt also die Fahrzeuge durch diese Fertigung laufen und an jeder Stelle arbeiten bestimmte Arbeiter an dem Fahrzeug. Da würde es ja ungefähr 3 Tage brauchen, wenn man darauf wartet, dass das eine Fahrzeug vollständig fertig ist, bevor man am nächsten anfängt. Das wäre natürlich für das Parkproblem hier bei uns in der Stadt optimal, wenn nicht so viele Fahrzeuge gehen, aber für das Ergebnis des Unternehmens schlecht. Das heißt also, wesentlich besser ist es, wenn es zum Beispiel, nachdem ein Werker den Arbeitsschritt beendet hat, nach 3 Minuten, dass er das Fahrzeug dem nächsten Werker übergibt. Und dann läuft dieses Fahrzeug durch die Montagelinie durch. Das heißt also, nach einer gewissen Zeit, wenn der Durchlauf erfolgt ist, kommt alle 3 Minuten hinten ein Fahrzeug heraus. Und das ist also ein sehr gutes Beispiel für die Verarbeitung, die wir hier sehen, und der Ausführung der Befehle in einer Pipeline. Da ist es auch so, dass eben die Holenphase und die Dekodierphase dann sofort für den nächsten Befehl benutzt wird. Man sieht natürlich, dass eben die Problematik besteht, dass man im Befehl 2, wenn jetzt die Speicherphase dort im Befehl 1 noch nicht abgeschlossen ist, nicht auf das gleiche Register zugreifen kann, was dort als Destination angesprochen ist, denn das ist ja noch nicht beschrieben. Das heißt, man muss dann schon bestimmte Grenzen oder bestimmte Voraussetzungen einhalten, um diese Pipeline nicht zu zerstören und nicht eine Verzögerung an der Stelle hervorzurufen. Man kann jetzt auch daran sehen, wie hoch der Geschwindigkeitsvorteil sein wird. In der oberen Ausführung, skalare Ausführung von Befehlen, da würden wir, wenn wir jeden dieser Teile holen, durchführen, holen, dekodieren, ausführen, speichern, einen Takt zu führen, würden wir 12 Takte brauchen. In der unteren nur 6. Und ja, das, was man dazu sagen sollte, wäre vielleicht Begriffe, die jetzt auftreten werden, nämlich der Begriff Skalar ist eigentlich immer dann benutzt worden, wenn es sich um eine Ausführung von Befehlen handelt, die voneinander abhängig sind. Also wenn der Befehl 2 das Ergebnis von Befehl 1 benötigt. Und das entsprechende Gegenteil, wenn jetzt die Ausführung vektoriell gemacht wird, dass man dann eben von diesem Pipelining spricht und das beim vektoriellen Ausführen das Ergebnis von Befehl 1 in Befehl 2 nicht benötigt wird. Also bestimmte Rechnungen, besonders eben aus der Vektorrechnung, deshalb diese Bezeichnung, bei denen ist das so, dass der zweite Ausführung des Befehls unabhängig vom Ergebnis des ersten ist. Ja, jetzt haben wir uns also mit RISC und mit Parallelisierung befasst und jetzt wollen wir auf den I-68 speziell eingehen. War der erste RISC-Mikroprozessor von Intel. Es wurden also verschiedene Anläufe gemacht, da aber die versandeten alle. Das war also der erste, der wirklich von Erfolg gekrönt wurde, wenn man das als Erfolg, wir werden da später noch drüber sprechen, betrachten kann. Es war das erste Mal, dass man so 1 Million Transistoren auf einem Chip vereinigt hatte. Und es gab also Skeptiker, die behauptet haben, damals, das ging überhaupt nicht, aber es ging auch, der lief auch. Das wurde also 1989 eingeführt und das heißt angekündigt und dann auch verkauft. Und er wurde eben als von Intel als Cray on a Chip bezeichnet, in Anlehnung an die von Seymour Cray hergestellten oder konstruierten Supercomputer. Und mal, wenn man jetzt die Architektur des i68 und die der Cray 1 vergleicht, da kann man auch durchaus Parallelen sehen. Die sind natürlich nicht so in dem Maße, aber doch so im Prinzip ähnlich. Das, was bei der i68 der Cache ist, das ist bei der Cray dann noch der große Registersatz, vektoriell ansprechbarer Registersatz. Ich kann jetzt hier noch mal kurz vorlesen, was Bill Gates gesagt hat. Er hat von einer völlig neuen Generation von Rechnern gesprochen, die bisherige Computer in Bezug auf Durchsatz und Leistungsfähigkeit um Längen schlagen würden. Nachdem dieser Chip sich in technischen Anwendungen durchgesetzt haben würde, stehe einer Eroberung des PC-Markts nichts mehr im Wege. Soweit Bill Gates. Er hat schon ganz genau das den Punkt getroffen. Also erstmal hat er gesagt, das ist, hat er was von technisch gesagt, und das ist natürlich auch so, wir werden das nachher noch genauer sehen. Die Betonung liegt hierbei immer auf der vektoriellen Verarbeitung. Wer macht das schon so groß? Also wenn man ein Office-Schreibprogramm benutzt, dann ist es unsinnig, Vektorrechnung zu machen. Also technische Entwicklung, und wenn er sich durchgesetzt hat, stehe eine Eroberung des PC-Markts nichts mehr im Wege. Aber ob er das getan hat, wir werden es sehen. Betrachtet man den i68 aus technischer Sicht, dann muss man dem Bill Gates natürlich recht geben. Es gibt hat eine zukunftsweisende Architektur, eine sehr schnelle Gleitkomma-Arithmetik, und er hat nicht nur Rechenkapazität, sondern er hat auch Grafikkapazität. Das ist also ein Grafikchip in dem i68 mit enthalten, und er kann Parallelverarbeitung mit Pipelines machen. Das können natürlich andere Rechner auch, aber hier ist es so, dass das alles unter Kontrolle des Programmierers abläuft. Also der Programmierer hat das voll in der Hand, wie steuert er die Pipelines. Das kann ein Vorteil sein, aber auch ein Nachteil. In diesen Versionen wurde die i68 ausgeliefert, Basisversion 33 und 40 MHz Taktfrequenz. Was Sie bei mir in der Ausstellung sehen können, ist die Basisversion mit 33 MHz Taktfrequenz. Die war damals schon teuer genug, das Board hat 9000 Mark gekostet. Also da haben wir schon ganz schön hoch gegriffen. Und dann gab es eine 9000 Mark. Dann gab es eine erweiterte Version, die 50 MHz Taktfrequenz hatte, die einen L2-Cache aufgewiesen hat und einen größeren Cache-Speicher auf dem Chip hatte, schnelleres Bus-System, und der war von der Leistung auf ungefähr das Doppelte von der Basisversion 3, der mit 33 MHz. Na gut, aussehen war schon für die damalige Zeit ein relativ großer Chip. Ja, da muss man erst mal richtig hingucken auf diese Folie, bevor man das so ganz begreifen kann, aber die ist nicht so völlig unübersichtlich, finde ich. Man sieht hier erstmal externes Memory. Das ist alles etwas, was nicht in der i68 enthalten ist. Das ist auf der Karte nachher. Also das gehört nicht zur i68. Das ist der Datenbus hier von der 860, 128 Bit breit. Und an dem Datenbus befinden sich der Data Cache hier, auch mit 128 Bit Breite angebunden, und der Instruction Cache hier auf der anderen Seite. Das liegt nicht ganz aus. Der hat 64 Bit Breite, aber er teilt sich dann unten in 2x32 Bit. Das ist also schon ganz von Bedeutung, weil nämlich dann Instruktionen sowohl in die Core-Unit fließen können, wie auch in die Gleitkomma-Einheit. Und zwar zur gleichen Zeit parallel zueinander. Damit sehen wir auch, dass hier diese sogenannte Harvard-Architektur verwirklicht worden ist, dass also die Datenpfade von den Pfaden für die Befehle getrennt sind. Die Registersätze sind eben, um die Chipfläche, die man jetzt für die Steuerelemente nicht mehr braucht, auszunutzen, relativ umfänglich, also 32 Integer-Register, also für Integer-Rechnungen, Festkommarechnungen, und 32 Register für Gleitkommarechnung. Die Core-Unit, also diese Zentraleinheit hier, die führt sowohl administrative Zwecke aus, das heißt, sie rechnet die Festkommawerte, als auch die Load- und Store-Befehle. alles, was jetzt das Laden und Speichern aus der Gleitkommaeinheit betrifft, läuft auch über den Core-Unit von der Steuerung. Man sieht, dass die Auslegung darauf abzielt, die Rechenwerke, die halt ist die Gleitkommarechnung, Multiplizier- und Addiereinheit, möglichst schnell mit Daten zu versorgen. Also möglichst nicht auf den Zugriff auf das externe Memory angegriffen, ausgelegt zu werden. Die große Zahl der Register soll außerdem dafür sorgen, dass man einen Stack, wie man das normalerweise zum Unterprogrammaufruf in Rechnern braucht, gar nicht benutzt, sondern dass man die Parameter in Registern immer gibt, was natürlich viel, viel schneller ist als eine Stack-Verwaltung. Die Register, die hier auf der linken Seite stehen, PSR, EPSR und so weiter, die dienen dazu, Steuerung über das Betriebssystem möglich zu machen. Programmstatusregister, wo dann Bits drin stehen, welchen Status der CPU ist. Und das Dirbase-Register, um zum Beispiel die Verwaltung des virtuellen Speichers zu ermöglichen, die entsprechenden Seiten zu verwalten. Dann sieht man hier an der Stelle, dadurch wird das eigentlich ein bisschen unübersichtlich, die ganze Folie hier oben hier. So relativ komplizierte Datenpfade für die Multiplizier- und die Addiereinheit. Und das hat eben auch, das sind also Oder-Schaltungen. Eigentlich können die Daten entweder hier rüberkommen oder hier rüberkommen. Sie können von hier über dieses Konstantenregister, über die Konstantenregister laufen oder direkt hier über temporäre Speicher. Das sind so, das sind ganz spezielle Anforderungen, die damals die Programmierer von irgendwelchen mathematischen Finessen sich ausgedacht haben, um bestimmte Forderungen der Vektorrechnung schneller zu machen. Also zum Beispiel eine Konstante da einzuführen in einem speziellen Register, die man nicht immer wieder zu laden braucht. Da werden wir später auch ein Beispiel dafür sehen. Aber man sieht, dass der Schwerpunkt dieser ganzen Angelegenheit doch sehr in der Technik liegt und in der Mathematik. Was zumindest nochmal ein Überblick über die I860. Externer Daten, was zum Hauptspeicher hin, 64-Bit, intern dann auf dem Chip 428-Bit und für Instruktionen 2x32, großer Registerumfang. Also eigentlich ein klassischer RISC-Rechner. Die Integer Core Unit und die Floating Point Unit, die können, weil sie verschiedene Befehlslinien haben, parallel arbeiten. Außerdem können der Addierer und der Multiplizierer auch noch parallel arbeiten und sie können hintereinander geschaltet werden. Dann können wir später noch darauf eingehen. Das ist eben der letzte Punkt, dass die Floating Point Unit in Pipeline geschalten werden kann. Dadurch erreicht man dann eigentlich erst den vollen Durchsatz der Maschine. Es gibt verschiedene Klassen von Befehlen. Jetzt haben wir Core-Unit-Befehle, also Integer-Befehle, das haben wir schon besprochen. Die Gleitkomma-Befehle werden ja 32 Gleitkomma-Register, die kann man aber zusammenschalten zu, wenn man in doppelter Genauigkeit rechnet, zu 64-Bit andere Register. Und außerdem kann man noch 8 Register zusammenschalten und mit als 128-Bit adressieren. Man kann also, man hat ja gesehen, der Data Cache war 128-Bit breit angebunden, da können also 128-Bit gleichzeitig in einem Schwung in die Gleitkomma-Register übertragen. Und wenn dieser Fall eintritt, dass man die Gleitkomma-Multiplizierer und den Addierer in diesem Pipeline-Modus schaltet, dann kann man den vollen Durchsatz erzielen, nämlich in einem Takt 2 Gleitkomma-Befehle ausführen. Das heißt also, man kann dann entweder also 2x33 bzw. 2x40, also im Endeffekt 80 Megaflop pro Sekunde als Durchsatz erreichen. Aber das geht nur unter ganz optimalen Bedingungen, wenn man alles richtig macht. Das war eben auch die Aussage in der Werbung damals, also 66 oder 80 Megaflop. Ja, die Core-Unit, hatte ich schon gesagt, verwaltet das Ganze, lädt die Integer- und Floating-Point Register und tauscht die Daten aus, macht die Integer-Arithmetik, Shift-Operationen, Verzweigung, alles, was so ein normaler Rechner braucht. Nichts, was mit Gleitkommarechnen zu tun hat. Das ist mal so ein Beispiel für einen Befehl in der Core-Unit, also Load X. Und das X steht jetzt für entweder 8-Bit für Short oder für Long, 32-Bit. Und der Aufbau des Befehls hatten wir schon im Befehlsformat gesehen. Das war einmal das Register ISRC2, Basisregister ISRC1. Das war das Register, wo man entweder einen festen Wert oder nochmal einen Index angeben konnte und das Destination-Register, wo es liegen konnte. Man kann also damit 8, 16 oder 32 Bit vom Speicher holen. Und was jetzt aufgrund dieser Pipeline-Verarbeitung folgt, ist einfach, dass in einem Load-Befehl das angesprochene Ziel in der nächsten Instruktion nicht als Quelle angesprochen werden darf. Und dass ein Load-Befehl nicht direkt auf den Store folgt, der vermutlich auf den Data-Cache zugreift. Das sind also so Forderungen, die natürlich sehr schwer von dem Compiler zu erfüllen sind. Also das kann man sicherlich machen, wenn man Assembler programmiert und das Programm genau durchforstet. Aber ein Programm, einen Compiler zu schreiben, der diese Bedingungen erfüllt, das dürfte sehr schwer sein. Das war auch eines der Probleme des I-68. Da habe ich nochmal so ein String-Copy, aber das ist jetzt geht jetzt ein bisschen zu sehr in die Tiefe. Man sieht, dass man da also durch ganz geschickte Programmierung, wenn man normalerweise ein Copy macht, dann lädt man in ein Register und speichert im nächsten Schritt aus dem Register wieder in den Speicher rein an eine andere Stelle. Und das ist hier umgangen, indem man zwei Register benutzt, die so wechselweise arbeiten. Das kann kein Compiler machen. Das kann nur ein Programmierer machen, der da wirklich einen Durchblick hat. Dann gibt es noch den Trick, was ich bisher bei einem keinen Prozessor gesehen habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Verzweigung programmiert ist, wie hier bei den BNC.T-Loop, dass dann der folgende Befehl, dieser hier, der wird noch ausgeführt, obwohl er hinter dem Rand steht. Das ist auch eine Folge des Pipelining, weil dann nämlich ein Teil dieses Load-Befehls schon ausgeführt ist, wenn der Branch in Aktion tritt.
Der AMD 29K, der hat das gemacht.
Der hat das auch, ja. Ja, das kenne ich nicht. Ja, das ist natürlich auch was gar nicht so einfach ist. Ich finde nur dann die Forderung, die daraus folgt, nämlich wenn da bedingte Verzweigungen sind, das steht also in der Dokumentation drin, dann soll der Programmierer es eben so machen, dass in den Fällen, in denen diese Verzweigung meistens erfolgt, dass so programmiert wird und in anderen Fällen so. Das ist okay, völlig hirnrissig. Wie soll ein Compiler sowas wissen? Das ist unmöglich. Ja, die Floating Point Unit hatten wir auch schon so weit besprochen, mal mit Zahlendarstellung nach diesem Standardformat. Die Register aufteilbar in 8, 16 oder 32 Stück und sie besteht aus dem Adder und dem Multiple. Die Werbungsaussage war eben 66 und 80 Megaflops und mit dieser Aussage hat man sich dann natürlich mit der Cray und sowas mit diesen Superrechnern verglichen. Naja, sicher. Das war etwas optimistisch, aber man kennt ja so Werbeaussagen. Dieses RISC-Design gibt es, für den RISC-Design gibt es keine höheren mathematischen Funktionen, wobei unter höheren mathematischen Funktionen auch schon die Division zum Beispiel zählt. Also wenn man jetzt was dividieren will dabei, da gibt es einen Befehl, also da kann man den Reziprokwert ermitteln, aber nur auf 2 hoch minus 7 genau. Und wenn es darüber hinausgeht, dann muss man eine Iterationsschleife anwenden. Gut, also er hat keinen Dividierer. Und da gibt es für diese Funktion gibt es dann eine Intel-Bibliothek, in der die realisiert werden. Also Sinus und alles keine komplizierte Sache natürlich. Man geht eben davon aus, dass da diese Befehle dann sehr, sehr schnell ablaufen, dass man immer noch die Vorteile hat, die RISC-Philosophie bietet. Jetzt habe ich noch mal ein Beispiel, um auf dieses Pipeline ein bisschen genauer einzugehen. Ein ganz einfaches Programmierbeispiel. Ich will also 5 Additionen ausführen. Und zwar sollen die Register F2, F3, 4, 5 die Register, und die sollen schon mit den Summanden gefüllt sein. Und er will in F12 die Summe von 2 und 7, 13 und so weiter hineinstellen. Dann kann ich das einfach so machen, dass ich jetzt 5 F-Add Single Precision hintereinander schreibe. Das ist das Einfachste. Da jeder F-Add-Befehl 3 Takte braucht, dazwischen muss ja normalisiert werden und so, das kann er also nicht in einem Takt schaffen, benötigt die gesamte Sequenz, also 5 mal 3, 15 Takte. So, wenn ich jetzt sage, das will ich, ist mir zu langsam, ich will es schneller machen, dann muss ich den i860 von seiner Hardware ausnutzen. Aber dann wird es komplizierter. Dann ist es also so, dass ich hier auch, hier oben habe ich nochmal die Registerinhalte hingeschrieben, in F2, F3, 4, 5, 6 stehen die Zahlen 2 bis 6 drin, hier steht 7 bis 11 drin, das ist das Ergebnis. Und dann muss ich nicht den Befehl F-Add SS, sondern Pipeline Floating Point benutzen. Und zwar sage ich da, ich will F2 plus F7 rechnen. Was da rauskommt, ist, weil die Agira-Pipeline 3 Stufen hat, unbedeutend. Denn ich fülle damit zunächst mal nur die erste Stufe, aber das Ergebnis ist noch nicht da. Das heißt also, ich schreibe dahinter F0. Das F0 ist ja, wie bei Linux und Mail-Devices. Das wird weggeworfen, was da drin ist. Da ist immer 0 drin. Der Zieloperant, unbedeutend. Genauso bei den beiden folgenden Instruktionen. Da wird jetzt aber eben dieses 2 plus 7, das darf man sich aber nicht vorstellen, dass da schon 9 drin stände. Und das sind irgendwelche Zwischenergebnisse. Nur um das klarzumachen, was dahinter nachher passieren soll, das wird weitergeschoben in der Addierer-Pipeline. Also die Addierer-Pipeline arbeitet in der zweiten Stufe weiter an dieser Operation. Das gleiche ist in der dritten Stufe der Fall. Da kommt aber dann eben hier schon 4 plus 9 und 3.8 in die erste und zweite Stufe rein. Und 2 plus 7 ist in der letzten Stufe drin, aber noch nicht ganz fertig, weil es die Pipeline noch nicht verlassen hat. Dann kommt der vierte Befehl. Und da sieht man, da fällt hinten das 2 plus 7 raus. Und F12 ist das Ergebnisregister. Und das gibt dann die 9. Und das ist jetzt so etwas, was die Pipeline-Programmierung betrifft. Das heißt also, hier wird nach dem dritten Befehl wird das erste Ergebnis erscheinen. Das hört sich erstmal schlecht an, wo Sie so lange warten, aber wir werden das nachher sehen, dass das ein Vorteil ist, denn jetzt geht es weiter, jetzt kommt bei jedem Schritt hier hinten ein neues Ergebnis raus und man muss aber dann die Pipeline auch leeren. Das heißt also, man muss dann von vorne wieder die 0 reinschieben, sondern dass hinten das Ergebnis wieder erscheint. So, jetzt haben wir weil dieser Befehl nur einen Taktzyklus braucht, haben wir jetzt nur insgesamt 8 Takte gegenüber 15 vorher. Das ist also fast doppelte Geschwindigkeit. Das ist eigentlich schon was. Nur durch Programmierung, also nicht durch irgendwelche Zykluszeiten oder Takterhöhungen oder sowas ähnliches gewonnen. Ja, wenn man Pipelines benutzt, gibt es eben auch Fälle, in denen das zu Problemen führt. Das nennt man Bruch der Pipeline. Da jeder Befehl auf die Ausführung des vorhergehenden Befehls angewiesen ist und wenn das nicht der Fall ist, dass der fertig ist, dann gibt es ein Problem. Es kann ein Resource-Konflikt sein. Resource-Konflikt tritt dann auf, wenn zum Beispiel da ja in jedem Takt ein Befehl ausgeführt wird, muss der auch aus dem Speicher geholt werden. Aber das kollidiert natürlich damit, dass ich auch Daten brauche. Die muss ich ja auch aus dem Speicher holen. Da gibt es also Überlappungen und das führt dann dazu, dass die Pipeline nicht mehr mit Daten so schnell versorgt wird, wie sie sie verarbeiten könnte. Es gibt diese Kontrollflussabhängigkeit, hatten wir schon drüber gesprochen mit dem Orange-Befehl. Es gibt auch eine Datenabhängigkeit, die ist am einfachsten zu verstehen. Wenn ich hier ein Load mache in das Register 6 und danach sofort eine Subtraktion, indem ich von Register 6 was abziehe, das soll nicht sein, weil ich ja im ersten Befehl noch die Speicherfunktion gar nicht erfüllt habe, wenn ich im zweiten schon die Ausführung anfordere. Und danach soll ein XOR-Befehl kommen, der ganz andere Register betrifft, dann muss das gelöst werden durch etwas, was der Compiler machen soll. Das heißt, die Hardware-Leute haben das so hingestellt, haben gesagt, hurra, wir haben was gewonnen, das ist ganz toll, das geht damit viel fixer, aber die Compiler-Bauern, die macht das was so. Und das ist auch gar nicht so ganz einfach, dann das zu lösen, das zu erkennen im Compiler. So, das ist jetzt so ein typischer Befehl für eine Pipeline-Verarbeitung, in dem Addition und Multiplikation zusammen ausgeführt werden. Da wird es also schon ein bisschen komplizierter. Die Beschreibung sagt eben aus, was da passiert. Das sind eben sind diese beiden Einheiten der Gleitkomma-Multiplizierer und der Gleitkomma-Addierer beteiligt. Und es gibt hier Eingaben für diese Einheiten. Und es soll nachher rauskommen, dass man diesen Konstante mit dem FSRC2 multipliziert und zu dem Ergebnis, dass FSRC1 dazu addiert. Und das kann eben so ablaufen, dass man diesen Befehl benutzt, DFAM, oder dann genauer diesen A2P1, der aber in der Klasse, in der oberen Klasse enthalten ist, und der dann eben, wenn man ihn anwendet, zunächst mal die Pipeline um einen vorwärts schiebt, das heißt, das Resultat kommt erstmal hier raus, damit ist das schon mal erledigt. Ist aber nicht das Resultat des gesamten Befehls, sondern dazu gehört ja noch das Füllen dieser anderen Stufen. Bevor man jetzt also weitergeht, werden diese Operationen, Operanden, die hier anliegen, gespeichert. Dann wird die Adder-Pipeline und einen weitergeschoben, hierher, und die Multiplizier-Einheit hier auch einen weiter. Und dann wird die Operation hier ausgeführt und hier ausgeführt, sodass man dann nach einer bestimmten Zahl von Schritten wieder das Ergebnis hier aus dem Test rausbekommt. Das geht also nicht in einem Schritt, sondern man muss dann eben diese Zahl von Takten warten, die Pipelines lang sind. Die Multipliziereinheit ist noch ein bisschen komplizierter, weil je nachdem, wie viel Genauigkeit man haben will, die 2 oder 3 Stufen lang ist. Also bei doppelter Genauigkeit ist es nur 2 Stufen lang, braucht aber 2 Takte dann pro Ausführung einer Stufe. Das zeigt jetzt die Anwendung dieses Befehls. Da oben ist so ein ganz kleines Fortran-Programm, was das Gleiche macht. Also es gibt 100 Zahlen, die mit einer Konstante zu multiplizieren sind und zu 100 zu anderen zu addieren ist. Und das kann man im Fortran also mit diesen beiden Anweisungen machen. 100 mal ausführen von 1 bis 100. X von I, A von I mal C plus B von I. Das kann man im Assembler programmieren, indem man in eine Schleife den Multiplikationsbefehl von A, I und C hineinschreibt und dahinter den Additionsbefehl B. Da jeder von diesen beiden Befehlen 3 Takte braucht, braucht man insgesamt 600 Takte, um jetzt das Ergebnis zu haben. Wenn man das im Pipeline-Modus macht, mit diesem Befehl, den wir vorhin auch hatten, der also das Gleiche macht, der also diese Multiplikation macht von A mit C und das dann mal drauf addiert, dann braucht man nur 100 zu. Und der Punkt ist nur der, dass man, wie man hier sieht, bei diesem I minus 6, dass man nach 6 Zyklen erst das erste Ergebnis. Weil dieses Verhältnis davon 6 Taktzyklen zu einem oder 600 zu 100, das kann man auch bei der Demo, die ich da auch sehen. Das kann man so stimmt das auch, so kann man das erreichen. Ja, das will ich Ihnen jetzt ersparen. Das ist also jetzt ein echtes Programm. Da habe ich Programme geschrieben, die also von Pascal aufgerufen werden, Assembler-Unterprogramme, die werden von Pascal aufgerufen und verwenden jetzt wirklich diese Pipeline-Funktionen und laufen also wirklich erstaunlich schnell. Und ich habe da auch bei der Vorführung einen Pentium 2 mit 400 MHz stehen und auf dem läuft ein Pascal-Programm. Und wenn ich das mit dem 33 MHz getakteten I860 vergleiche, ist der I860 noch um den Faktor 3 schneller. Das ist so ganz erstaunlich, was man, auch wenn man jetzt nicht diesen Primitivweg der Taktfrequenzerhöhung geht, daraus macht. Diese ganze Pipeline-Programmierung, die ist immer eigentlich in 3 Teile aufgeteilt. Das erste ist das Füllen der Pipeline, wo eben hinten noch nichts rauskommt, immer ins Nullregister geschoben wird. Dann die Schleife und dann das Leeren der Pipeline. das Setzen der Pipeline in den Pipeline-Modus geschieht, wenn man das erste Mal so einen Pipeline-Befehl anwendet. Hier zum Beispiel, diesen hier. Es ist natürlich, wäre ja viel, viel zu einfach, wenn dieser Befehl nun schon als Pipeline-Befehl wirkt. Nein, es ist nicht so, sondern es wird immer der nächste erst als Pipeline-Befehl ausgeführt. Das sind dann so Tricks. Gut, da gehe ich aber jetzt mal drüber weg, das ist jetzt die Schleife und dann zum Kopfschluss zum Schluss das Erlehen. Ja, dann gibt es noch in der I860 nicht nur Rechenteile, sondern es gibt auch die Grafikeinheit. Die Grafikeinheit enthält ganz spezielle Befehle, um Grafik darzustellen auf dem Schirm. Der Floating Point Registersatz benutzt, um 64-Bit-Integer-Zahlen zu verarbeiten. Und wenn man jetzt eine Grafik ausgeben will, dann ist es immer so, dass man ja den dann wegwerfen. Man kann die Pixel darstellen in verschiedenen Tiefen. 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit. Man darf verschiedene entsprechende Farben ausvergeben. Da will ich jetzt auch nicht im Einzelnen darauf eingehen. Das ist auch deswegen so, weil ich eben diese Number Smasher Karte, die gehe ich dann auch ein, hier habe. Und eben, das ist keine Karte, mit der man Grafik ausgeben kann. Die kann nur rechnen. Die kann keiner nicht auf den VGA-Speicher oder sowas zugreifen. Die kann nur rechnen. Und deswegen habe ich die Grafikbefehle selbst noch die selbst nicht ausprobiert. Aber es gibt komplizierte Befehle, die eben auch Schattierungen berechnen, die Interpolationen machen für die Farben. Und das ist also sehr umfangreich. Und es wurde die I860 ja hauptsächlich auch in der Industrie eingesetzt von Herstellern von Grafikkarten, von High-End-Grafikkarten, die also diese Fähigkeiten des I860 speziell benutzt haben. Ja, da sind nochmal die Befehle, die sind für diese, was ich gesagt habe, mit dem Z-Puffer, da kann man hier den Puffer vergleichen und sehen, welcher jetzt mit der Minimumbestimmung, welcher Pixel vorne liegt. Das ist auch alles über Pipelines abwickelbar. Farbwerte können interpoliert werden und ja, damit kann man also Befehle sehr schnell, Grafikbefehle und Grafiken sehr schnell darstellen. Ja, jetzt komme ich dann zu der Arbeit, die ich Ihnen in der Ausstellung zeige. Denn es ist ja sehr interessant, sich so einen Mikroprozessor anzusehen und sich mit der Theorie der Architektur und sowas zu befassen. Aber das reicht natürlich nicht. Man muss ja das auch, um es anzuwenden, braucht man einen Speicher, man braucht eine Ausgabe, eine Eingabe und man braucht ein Board, auf dem das Ding sitzt, als Anschluss und so weiter. Das ist ja nicht mit dem Mikroprozessor allein getan. Und da gab es also verschiedene Ansätze, unter anderem die Karte, die ich gekauft habe, das war die Microbay Number Smasher Karte. Die Microbay-Leute haben sich schon seit längerem mit numerische Datenverarbeitung auf PCs befasst gehabt. Bevor der I860 kam, haben sich also mit der 8087 befasst und haben die eingesetzt, Anwendung geschrieben. Und es gab zusätzlich noch andere Firmen, die das gemacht haben. Zum Beispiel, da gab es eine DSM 860 von dem Rolf-Dieter Klein. Es gab Grafikkarten von Speer. Es gab eine Contron-Karte SBC 860. Es gab auch Karten von Olivetti zum Beispiel, auf der 860 mit einer 486 drauf war. Aber die Karten kenne ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie die programmiert haben. Die Ankündigung der Karte, das können Sie jetzt da nicht lesen, das ist zu klein, ich kann Ihnen das mal vorlesen. Das zeigt die ganze Euphorie, mit der I860 auf den Markt ankam. Da heißt es also, Lichtjahre voraus. Als Microwave im Jahre 1982 die ersten Werkzeuge zur numerischen Datenverarbeitung auf dem PC einführte, lag der 8087 bei 50 Kiloflops. Gerade 10 Jahre später liefert der Number Smasher 860 die 1600-fache Leistung der 8087. Seine 80 Megaflops numerischer Durchsatz und 10 MIMPEG-Megaflops bei Vektorverarbeitung stellt ihnen die Geschwindigkeit einer Krähe zur Verfügung. Naja, das ist so eine Sache mit den 80 Megaflops. Da
Ja. Und keine Weiß Cray 1 war 76 Megaflops.
Wie viel?
76.
76, ja, ja, die war in der Größenordnung. Genau. Aber ich weiß nicht, dass da Trauer keinen Benchmark, den du nicht selbst gefälscht hast. So eine Sache mit den Benchmarks. Ja, die Karte wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer ansehen. Das ist also die Karte. Da sieht man, dass sie eigentlich Ausgabeeinheiten enthält, dass sie Speicher enthält und die CPU selbst. Die CPU hier, die eine Ausgabe beträgt, ist einmal der ISA-Bus hier, in dem sie in den PC-AT eingesteckt wird. Dann gibt es hier oben noch zwei Transmitter-Links, von denen der eine Transmitter-Link benutzt wird, um hier über den ISA-Bus die Ausgabe zu machen. Das wird da umgesetzt. Und dann gibt es Speicher. Den Speicher, den ich da drauf habe, das sind also die 4x2 Megabyte. Es gab auch dann später größere Speicher noch. Aber mehr ist auf der Karte nicht drauf. Es gibt also weder die Möglichkeit, eine Tastatur anzuschließen oder einen Bildschirm anzuschließen oder was. Das war da nicht vorgesehen. Man kann daran schon einmal sehen, also Grafik, null, das ist da nicht drauf. Gibt es nicht. Ja. Und die macht eben genau das, was der Name sagt, Number Smasher. Was ein Smasher auch immer heißt, man kann sich das so lautmalerisch vorstellen. Also die Zahlen eben durcheinander bringen. Die Karte läuft mit 80286, 386, 486 Prozessor am ISA-Bus. Ich habe die also mit dem 386 hier gezeigt, weil das der ursprüngliche Rechner war, in dem ich die auch hatte. Der Rechner war so 1992 gekauft und dann die Karte auch in der Zeit. Er hat eben alles, um jetzt von der Host-CPU unabhängig zu sein. Er hat selbst eine CPU mit 33 oder 40 MHz Takt, kann 8 oder 32 MB Speicher adressieren, 64-Bit breiter Zugriff, hatten wir oben gesehen. Die hat einen Boot EEPROM, einen Timer und Kommunikation über dieses kleine Tochterboard mit dem Transmitter links und dem ISA-Bus. Die Datenrate zum Host ist 600 Kilobyte pro Sekunde, also sehr schwach. Nichts, was man mit Grafik benutzen kann. Da gibt es noch so ein FIFO-Interface, habe ich aber nicht, mit 4 Megabyte pro Sekunde. Die Konfiguration ist einfach hier unten. Also gibt es die Host-CPU und den Number Smasher. Und der Number Smasher ist so eine Art Svenko-Prozessor. Es gibt auch von MicroBay verschiedene andere Konfigurationen, wo noch verschiedene Number-Smasher-Karten untereinander verbunden sind. Das kann man natürlich hardware-mäßig leicht machen, aber die Software dafür ist eine ganz andere Sache. Da zu schreiben. Es gibt dann eben noch spezieller für eine bestimmte Anwendung zu sein. Das ist das Tochterboard. Da kann man einen Teil des Prozessors sehen und dann eben das Tochterboard, wo die Transmitter-Anschlüsse drauf sind. Die sind Inmos-kompatibel, die Transmitter-Leute. Und da hinten werden müssen, was das heißt, was in der standardisierten Schnittstelle. Das ist das Blockdiagramm der Number Smasher Karte. Nichts Weltbewegendes. Man sieht, dass zum Speicher eben die 64-Bit Bandbreite ausgenutzt wird. Ansonsten sind die Bandbreiten der einzelnen, zu den einzelnen Teilen sehr viel kleiner, 8-Bit jeweils. Und das zeigt eben auch, dass von der I.O.-Rate auch relativ wenig passiert. Die eigentliche Geschwindigkeit liegt auf der CPU selbst, mit ihren Pipelines. Und eben da rechts der ISA-Bus, an dem die Ausgabe zum PC erfolgt. Dann wurde mit der Karte zusammen noch Software geliefert. Sogenannte Tools, wie die so oft heißt. Und die brauchen also einen IBM-PC mit einer von diesen CPUs. Das Number Smasher Board, ein Diskettenlaufwerk. Die brauchen 2 MB Speicherplatz auf der Festplatte, nicht so gewaltig. Und sie brauchen 2 MB Extended Memory, eben dann auch, und da gehe ich nochmal drauf ein, wenn so ein Plex-System da ist, das erzähle ich Ihnen noch kurz. Und die brauchen PC-DOS. Diese Toolchain besteht softwaremäßig jetzt aus einem Assembler, aus einem Archiver, einem Linker. Und zwar ist das so, dass dieses N hier immer darauf hindeutet, dass das ein Programm ist, was auf der i68-Karte native läuft. Also es ist nicht so, dass da auf dem PC der ein Assembler läuft, so ein Cross-Assembler, sondern der läuft native auf der i860-Karte und wird zunächst mal geladen auf die 860, dann wird der Assembler-Code, Source-Code von der Festplatte geholt, auch auf die in den Speicher der i860 geladen und dort assembliert. Dann gibt es einen Archiver, der verwaltet die Load-Modules und ja, ist als Eingabe für den Linker eben gedacht, der auch native arbeitet. Der Linker erzeugt dann eben ein COFF-kompatibles Load-Modul, was auf der Festplatte des PCs abgespeichert wird und dort von dort aus wieder geladen werden kann. Dann gibt es noch etwas, was OS860 heißt, ein etwas hochtrabender Name, also ein richtiges Betriebssystem ist es eigentlich nicht. Es ist mehr ein Gegenpart zu der Funktion auf dem PC, auf der 386, die dann Daten austauscht mit der 860-Karte. Diesen Loader oder den Loader auf der 386 gibt es den in verschiedenen Ausführungen. Einmal kann man im Real-Mode laufen. Wenn man also keinen Extended-Speicher zum Beispiel hat, muss er im Real-Mode laufen. Er kann im Protected-Mode laufen. Das ist eine Voraussetzung für Grex. Da gehen wir noch ein bisschen drauf ein. Und es gibt auch, und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, es gibt auch Debugger. Das heißt, man kann diese Assembler-Programme dann Schritt für Schritt, so wie man das kennt, nicht Fullscreen oder sowas, aber zumindest im Line-Mode debuggen. Denn ohne das wäre eine Programmierung der Pipeline zum Beispiel überhaupt nicht möglich. Das ist so kompliziert, man muss sich das, so wie das früher mal war, mit Bleistift und Papier erstmal aufmalen, wie die einzelnen Daten durch die Pipeline laufen, bevor man das richtig machen kann, bevor man die Befehle richtig machen kann. Und danach muss man mit diesem aufgeschriebenen Daten jetzt mit dem Debugger gucken, ob das auch alles so funktioniert. Ja, da gehe ich nochmal auf diesen Toolchain ein speziell, aber das habe ich jetzt eigentlich schon erst so weit erzählt. Der Assembler generiert Module. Es gibt ein bisschen Makro-Assembler. Alles, was ein Assembler eigentlich macht.
Gibt es auch C-Compiler?
C-Compiler gibt es auch. Da kommen wir noch drauf. Auf die Compiler, das ist eine der nächsten. Ja, das ist jetzt der Loader. Der wird da aufgerufen, RAN 860, und wird das Argument angegeben, was er laden soll. Der Boot-Vorgang ist recht primitiv. Er wird jedes Mal, wenn man ein neues Programm ausführt, wird er ausgeführt. Es wird zunächst mal ein Reset auf die 860 gemacht, ohne dass betrachtet wird, was da vorher drauf war. Dann wird das Boot-EEPROM ab. Da wird dann die Verbindung zum Host überwacht damit. Und man kann dann, eigentlich ist es so Peak und Probe, kann man Speicherstellen mit von der RAN 860 in der i860N. Und dann kann man die Ausführung starten. Den Kernel, das ist ja das Primitivbetriebssystem. Der macht nicht viel, das ist eigentlich kein Betriebssystem in dem Sinne. Das ist also gut, der verwaltet natürlich den virtuellen Speicher für die Anwendung. Aber er kann nicht mehrere Anwendungen zum Beispiel verwalten oder sowas, das kann er nicht. Ja, Compiler gibt es, war eben schon die Frage. Gibt also Compiler C, C++, Fortran und Pascal. Die gibt es für DOS und für Unix. Und es gibt etwas, was jetzt sich Microbay ausgedacht hat, um jetzt immer die Fragen der Kunden nach der Grafik irgendwie abzublocken. Das heißt Graphics Extension Library. Das ist ein toller Name für etwas, was relativ einfach ist. Es wird nämlich, um jetzt Grafik vom i860 auszugeben, werden einfach Parameter über den Etherbus übertragen. Also wird einfach gesagt, schreibe an die Stelle XY einen Punkt mit der Farbe grün. Das wird den Parametern verschlüsselt, wird über den Etherbus geschickt. Diese Information wird von dem Loader auf der anderen Seite empfangen. Und der Loader hat dann die Funktion, entsprechende Ansteuerung der VGA-Karte zu machen, um den Punkt auf den Bildschirm zu bringen. So läuft das. Das ist natürlich von der Geschwindigkeit her katastrophal. Ja, warum? Ja, das können wir mal zurücknehmen. Ja. Da schlief jetzt also C plus Plus Fortran und Pascal. Was ich Ihnen vorführen kann, ist ein Pascal-Compiler. Das hört sich erstmal verrückt an, und eigentlich ist es auch so. Also wir haben damals eben schon eine Menge so wissenschaftliche Anwendungen in Anführungszeichen gehabt, die in Turbo Pascal geschrieben worden sind. Waren. Und als wir nun diese 860 jetzt angepeilt haben, haben wir gedacht, na, dann nehmen wir dann einfach den Pascal-Compiler drauf und nehmen die Anwendung so eins zu eins rüber. Das ging aber nicht. Denn dieser Pascal-Compiler von Microwave, der basierte mehr so auf dem, was der Niklaus Wirt Pascal geschrieben hat, und nicht was Turbo Pascal war. Das heißt also zum Beispiel, was Goto XY und Clear Screen und sowas in Turbo Pascal war, das konnte der nicht. Da haben wir dann einfach den Weg gegangen, dass wir so in Include-File geschrieben waren, wo dann eben dieses Goto XY dann aufgelöst wurde in I860-Befehle. Und das ging gar nicht ganz gut. Konnte man also die Programme ohne große Änderungen dann von Turbo Pascal in das Microwave Pascal übernehmen. Und ja, um jetzt dieses Grafikproblem zu lösen, haben wir diesen Number Smasher so eingebaut. Denn so für technisch-wissenschaftliche Programme ist eigentlich die Vorgehensweise immer die, man hat relativ wenig Eingabeparameter, eine größere Datei mit Eingabedaten und dann eine Grafikausgabe. Und das wurde dann, haben wir so gelöst, dass wir gesagt haben, diesen Teil, den machen wir mit Turbo Pascal. Da ist eine Maske erzeugt und ein Maskengenerator gab es dafür. Dann hat er die Eingabedaten auf eine Datei geschrieben und da konnte entschieden werden, dort laufen diese Eingabedaten in das OS 860, auf den I-68 ein oder in das Pascal-Programm ein, was wir schon hatten. Der entsprechende Teil sich die Daten hier genommen, hat die Grafik auf eine Datei geschrieben, die dann im DOS-Programm wieder ausgegeben wurde. Naja, das war dann eigentlich so die Lösung, um jetzt diese fehlende Grafikfähigkeit des Number Smashers zu umgehen. Ja, das ist jetzt nochmal eine Zusammenfassung. Eines habe ich eigentlich, glaube ich, schon gesagt. Das ist also diese Papierleistung mit den 66 und 80 Megaflops, das ist einfach Reklame. In der Realität ist das anders. Und in der Realität ist es besonders anders, wenn man den Pascal-Compiler benutzt. Wenn man sich dann ansieht, was der Pascal-Compiler macht an Code, was er an Assembler-Code generiert, das ist weit, weit ab von dem. Und es ist wohl auch sehr schwierig für einen Compiler, Instruktionen so zu ordnen, dass ihnen diese Möglichkeiten der Hardware wirklich genutzt werden. Ich weiß es nicht, ich habe keinen C-Compiler, vielleicht komme ich an das Ding nochmal, um mal zu sehen, ob der besser ist, ich weiß es nicht. Der gesamte I-860-Entwurf basiert eben auf der Compiler-Effektivität. Das haben natürlich die Microwave-Leute oder die Intel-Leute auch erkannt und haben dann handcodierte Routinen angegeben, also Assembler-Routinen, die man in seine Programme, Hochsprachenprogramme einbinden konnte. Aber dafür wollten die auch schon ganz schön Geld haben. Also es war nicht billig. Also dann habe ich dieses hier gelesen, obwohl ich das auch sehr optimistisch sehe, Assembler-Programm bis zu 40 Megaflops, also mehr als 10 habe ich noch nie erreicht. Vielleicht habe ich da auch einen Fehler verstanden.
Aber wie noch das Vergleichswert, ein 486er, der ja etwa gleich viele Transistoren hat, reicht etwa 3 Megaflop.
3 Megaflop.
Selbst in Assembler geschrieben.
Im Assembler geschrieben, ja. Und da ist er natürlich besser, ja, das ist klar. Aber die Mühe, so ein Ding zu schreiben, ist auch, glaube ich, um einiges höher. Denn die 387-Funktionen oder 487-Funktionen, die dann in der Pentium oder sowas drin sind, die sind ja einfacher zu kodieren, denke ich mal.
Deutlich. Ja, deutlich. Nachher nebenbei, die original Cray selber haben dasselbe Problem auch.
Ja, sicher. Ja, klar. Aber die haben das Problem eben deswegen, weil die, wenn die angeboten werden für Aufgaben, für die sie nicht gedacht sind. Und das ist hier auch so. Und das war ja der Punkt, weshalb der I860 eben kein wirtschaftlicher Erfolg wurde. Dass man hat den versucht einzusetzen auf einem Gebiet, für das er nicht gedacht war. Die Entwickler, das waren Leute, die waren begeistert von der Mathematik, die man damit lösen konnte.
Hat eigentlich ja nur in Spezialanwendungen, wo sie Superleistungen
Das ist genau so.
Das ist eigentlich sehr parallel, die Entwicklung der 860 und der Cray.
Genau.
Es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, Cray und Chip. Ja,
ja. Programmiert auch vom Durchfall ein.
Ich meine, das ist eigentlich heute ja das Hauptproblem. Die Hardware läuft, der Software immer mehr davon. Und ich meine, das ist super Hardware, zum Beispiel der Cell-Prozessor, Ja, aber diese Art von Hardware wirklich zur vollen Funktion zu bringen,
ja, das ist nicht das Problem. Das hat noch jemand gesucht. Ja, und deswegen wurde das Projekt auch so in der Mitte der 90er Jahre beendet. Die meisten Anwendungen waren Grafikanwendungen. Also es gab eine Menge Anwendungen, die jetzt, also auch einige, auch mehrere i68 auf einer Platine hatten, um jetzt diese Grafikfähigkeit noch eben mehr auszureizen und die Grafikausgaben schneller zu machen. Und dazu wurde es auch angeboten. Dazu hat sie auch eine Fähigkeit gebracht. Aber in den Rot- und Butter-PCs, da war die 486 immer überlegen, weil eben auch die Software ja da war und das Betriebssystem da war. Und deshalb, das hat man nicht alles neu gestellt. Das ist eine gewaltige Investition, hätte man hier alles neu machen müssen.
Windows NT wurde ursprünglich auf den 860er entwickelt.
Entwickelt, ja.
Deswegen heißt es NT, der Emulator.
Ja, genau.
Der Emulator ist nur NT irgendwas.
Ja.
Und ursprünglich wurde es ein Windows NT entwickelt, ja. Und die haben das dann aber haben gemerkt, dass der das Performance nicht bringt, dann mit dem da nicht weggekommen.
Es gab mal einen Codenamen, der hieß N10 für das Ding. Ja, kommt das irgendwie da.
N10.
Ja, N10.
Ja, richtig. Das berühmte Problem ist, mal so Tante, wo sie das Projekt aufgegeben haben und NT auf 486er portiert haben, ist die Infrastruktur letztendlich vom 68er, ist miserabel.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Da haben die gar nicht dran gedacht, die waren so fasziniert. Gut, Quellenverzeichnis ist dieses hier. Wenn sich jemand dafür interessiert, das erste Buch, das kann man antiquarisch auch bekommen, was zwischen 10 und 20 Euro, das ist also sehr, sehr, sehr gut. Also beinhaltet alle Grundlagen, das kann ich wirklich sehr empfehlen, wenn es einen interessiert. Das andere sind halt Microwave-Sachen, braucht man aber nicht. Also steht in dem Buch eigentlich alles dort, die Musik befehlen sind. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.